Influenced.
Der Ersatz für menschliche Interaktion, oder?
Influenced.
Influenced.
Digitale Freundschaften zu schließen, die keine Freundschaften sind.
Influenced.
Influenced. Weil schlussendlich immer auf eine Zukunft zulaufen, Influenced. Wo es einfach sein kann, Influenced. Dass man keine Krankenversicherung mehr kriegt, dass man kein Bankkonto mehr kriegt.
Persönliche Daten sind persönlich. Influenced. Das bedeutet, Influenced. Sie gehören mir und ich sollte entscheiden können, wer diese persönlichen Daten von mir bekommt.
Influenced.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Influenced.
Influenced.
Mein Name ist Clemens Köpfle. Für jede Folge habe ich einen eigenen Experten interviewt, der mir alle Fragen rund um das jeweilige Thema beantworten kann. Heute möchte ich mit meiner Expertin über das Thema Politik im Zusammenhang mit sozialen Medien sprechen. Hat sich dadurch überhaupt etwas verändert oder ist alles gleich wie schon vor Jahren? Finden wir es heraus. Zuerst möchte ich jedoch meinen Gast begrüßen. Sandra, stell dich bitte kurz vor.
Mein Name ist Sandra Schoch, ich bin Landtagsvizepräsidentin und Landtagsabgeordnete im Vorarlberger Landtag und Vizebürgermeisterin in Bregenz.
Herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Da es heute vermehrt um die Veränderung durch soziale Medien geht, gleich vorweg. Wie nutzt du selbst die sozialen Medien für deine tägliche Arbeit? Und was hat sich dadurch verändert? Oder hat sich überhaupt was verändert? Sind bestimmte Dinge schwerer geworden oder besser? Was würdest du sagen?
Ich nutze die sozialen Medien täglich für meine politische Arbeit. Für mich ist es eine gute Möglichkeit, in einem direkten Kontakt mit Bürger und Bürgerinnen zu sein. Es ist wirklich auch ein Austausch, also nicht bloß quasi ein One-Way-Kanal. Was hat sich für mich dadurch verändert? Ich bin natürlich um einiges sensibilisierter in dem, wie ich mich ausdrücke. Das Thema Trolle ist mir nicht unbekannt. Was hat sich dadurch verbessert? Ich habe das Gefühl, ich bin schneller geworden. Also in der Reaktion, was in der Politik natürlich auch sehr wichtig ist. Was hat sich dadurch erschwert? Erschwert nicht wirklich was, es ist halt zusätzlicher Aufwand.
Also gibt es nichts, was du als negativ oder als Nachteil für dich bezeichnen würdest?
Was man schon darauf achten muss, ist, aber das ist genauso sonst im öffentlichen Raum, was man postet, wie man sich ausdrückt, welche Fotos man verwendet. Und man muss immer damit rechnen, dass man quasi Ziel von Hass wird oder Ziel von politischen Gegnern wird und dass das nicht immer auf der Kommunikationsebene abläuft, wie man sonst im Alltag gewöhnt ist.
Und wenn wir jetzt weg von dir gehen und an die Politik generell denken, wie sieht es dann aus? Hat sich viel verändert, zum Positiven, zum Negativen?
Sowohl als auch. Also auf der einen Seite ist es ein zusätzlicher direkter Kanal zu den Menschen. Und auf der anderen Seite ist es einfach so quasi nochmal eine Spielwiese, wo man halt aufpassen muss. Also man kann auch hier nochmal zusätzlich im Fettnäpfchen treten. Die Journalisten lesen genauso mit. Und ja, man muss sich dessen einfach bewusst sein, es ist ein zusätzlicher öffentlicher Raum.
Ich weiß ja nicht, wie es vor den sozialen Medien in der Politik ausgesehen hat, aber für mich klingt es so, als wäre dieser Kanal ein sehr wichtiger geworden. Auch einer, bei dem man sehr gut aufpassen muss, was man veröffentlicht oder was man auch privat macht, denn andere posten ja auch. Soziale Medien vernünftig zu betreuen, nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch, in der man keine andere Arbeit verrichten kann. Außer man hat einen eigenen Social-Media-Beauftragten, was viele auch haben, aber einige eben auch nicht. Sandra hat es als Spielwiese bezeichnet, als weiteren öffentlichen Raum. Und ich glaube, so muss man es auch sehen. Es ist ein Raum, in dem jeder zuhört und auch vielleicht urteilt. Und das muss einem klar sein, bevor man etwas postet. Nicht nur als Politiker oder Politikerin, sondern auch als Privatperson. Aber wie nutzen jetzt Parteien die sozialen Medien hauptsächlich?
Die meisten Parteien nutzen es natürlich immer im Wahlkampf. Also es ist einfach die günstigste Art und Weise, Wahlkampf zu machen. Die meisten Parteien nutzen es auch, um quasi im Alltag darüber zu informieren. An diesen Themen sind wir dran. Ja, und die einzelnen Politiker und Politikerinnen nutzen es oft, um einen Einblick in ihre politische Arbeit zu geben. So macht es auch ich, dass ich versuche, irgendwo ein bisschen einfach auch zu vermitteln, wie gestaltet sich eigentlich der Alltag einer Politikerin und was ist wirklich die Arbeit? Es ist ja nicht nur der Fototermin bei einer Veranstaltung.
Wird Social Media nicht auch verwendet, um wirklich täglich präsent zu sein und eben nicht nur im Wahlkampf? Herrscht nicht mittlerweile sozusagen das ganze Jahr Wahlkampf auf den Pinnwänden, auf Facebook und Co.?
Also das ist ja auch so eine zweischneidige Geschichte, oder? Auf der einen Seite beschweren sich dann manchmal die Menschen, jetzt ist Wahlzeit, jetzt stehen die Politiker und Politikerinnen bei allen Veranstaltungen. Auf der anderen Seite wollen sie quasi auch unter der Periode einen guten Kontakt zu den Politikern und Politikerinnen und umgekehrterweise natürlich auch. Jetzt wissen wir, dass Social Media vor allem auch eine Vertrauensbeziehung ist und dass die Menschen in diesem Medium auch sehr schnell weg sind, wenn sie es kühlen, das hat für mich keinen Nutzen oder das entspricht nicht dem, was ich jetzt an Wertehaltung habe. Also ich denke mir, es hat beides. Ich versuche es ganz offen zu kommunizieren, für das stehe ich und das mache ich. Und ich gehe auch in eine Diskussion, wenn jemand sagt, ich finde das jetzt überhaupt nicht okay.
Wenn die Menschen schnell weg sind, stelle ich mir die Frage, ob ein Unfollow oder Nachlag bedeutet, dass man in Zukunft von dieser Person nicht mehr gewählt wird. Dann müsste man natürlich noch mehr aufpassen, was man postet und was man sagt. Ich stelle mir auch vor, dass es leichter ist, über soziale Netzwerke ein jüngeres Publikum zu erreichen. Ist das in gewisser Weise auch eine Strategie, um Jugendliche zur Politik zu bewegen oder auch zum Wählen zu bewegen?
Also das ist ganz sicher ein Ziel. Und ich finde, das ist für die Demokratie ja auch wichtig, oder? Dass die Jugendlichen, und das haben sie ja auch gemacht mit der Klimaschutzbewegung, also ich glaube, es hat seit langem keine so politisch engagierte Jugendgier wie jetzt. Aber es ist sicher leichter, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Wobei man auch sagen muss, sie bewegen sich meistens 2-3 Schritte weiter vorne auf anderen sozialen Medien.
Dann wäre es natürlich gut für eine Partei, wenn sie mit den Jugendlichen im Internet Schritt halten könnte. Aber im Vergleich zur klassischen Wahlwerbung, wie stark wird generell versucht, Wähler über soziale Medien zu generieren? Oder ist das kein Ziel davon?
Also ich würde sagen, dass es immer stärker gewichtet wird und dass es immer stärker quasi ja, verwendet wird. Analog zur Entwicklung in Amerika. Ganz viele Parteien haben sich das ja auch vor Ort in Amerika angeschaut. Ja.
Und welche Mittel werden da eingesetzt zum Beispiel?
Also es wird halt versucht, die Arbeit zu transportieren. Es wird versucht zu transportieren, dafür setzen wir uns ein. Und es wird halt versucht zu transportieren mittels Videos, mittels Stories, ja, mittels Aufrufen und Unterstützungsbezeugungen. So wird halt versucht, die Menschen zu überzeugen und dass man ihre Interessen vertritt.
Ich stelle mir vor, dass in Zukunft das sicher noch ein größeres Thema wird, wenn auch die, sagen wir, ältere Bevölkerungsschicht noch stärker in den sozialen Netzwerken vertreten ist. Würdest du auch sagen, dass in Zukunft noch mehr auf Wahlkampf über Social Media gesetzt wird?
Es ist ja das, was man auch quasi umgekehrterweise wahrnimmt bei allen Fraktionen. Das ist ganz sicher das, was zurzeit überall am stärksten aufgebaut wird und wo auch in die Kompetenz der Politiker und Politikerinnen in diesem Bereich, also die Medienkompetenz, investiert wird. Weil wir jetzt eine Generation entstammen, wo das nicht jeder so quasi wie die Jugendlichen einfach mitkriegt hat, sondern sich das teilweise hart erarbeitet.
Viele unterschätzen sicher, wie viel am Auftreten in den sozialen Medien gearbeitet wird. Aber auch in der Politik betreiben einige sehr viel Aufwand und stecken sehr viel Arbeit hinein, obwohl es nach außen alles so leicht und spontan aussieht. Im Endeffekt gleich wie bei Influencern, bei denen auch meistens recht wenig aus Zufall oder spontan passiert, obwohl es so wirkt oder so wirken soll. Würde deiner Meinung nach deine Wahlwerbung auch ausschließlich über Social Media funktionieren? Da könnte man sicher einiges an Budget sparen, aber auch vielleicht dieselbe Wirkung erzielen. Was glaubst du?
Das glaube ich nicht. Also es ist ganz sicher ein Cross-Thema. Also so, es wird immer, bin ich der Überzeugung, alles geben, weil man würde ja auch eine Bevölkerungsgruppe ausschließen. Es gibt einfach Menschen, die quasi diesen Zugang nicht haben, die sich diesem Zugang auch verweigern und die würde man einfach ausschließen und das kann ja auch nicht der Demokratie entsprechen, dass ich jetzt dann irgendwann nur mehr Social Media affine quasi Zielgruppe erreiche, aber Menschen, die ganz bewusst oder weil sie es technisch nicht können oder fachlich nicht können, davon ausgeschlossen sind, die würde ich ja insgesamt ausschließen.
Sind wir also gespannt, was die Zukunft bringt und wie lange es die klassischen Wahlplakate noch gibt? Glaubst du, wird von Parteien in sozialen Medien dann auch mal etwas weggelassen oder ausgeschmückt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen? Oder kann man alles glauben, was man liest?
Also ich kann jetzt nicht für andere Parteien quasi sprechen, aber wir Grüne und vor allem auch ich, mir ist es persönlich wichtig, ich stehe da mit meinem Wort, so wie jetzt auch auf der Straße mit meinem Wort hinstehe. Und ich finde, das ist nie zum Unterschätzen. Das, was man am schwierigsten erarbeitet in der Politik, ist das Vertrauen der Menschen. Und das, was man am leichtesten verliert, ist die Reputation in dem Bereich.
Natürlich ist es schwer, als Politikerin auf diese Frage eine generelle Antwort zu geben. Aber ich persönlich bin da immer sehr kritisch, wenn ich im Internet etwas lese und prüfe auch gerne mal die Fakten nach. Muss jeder Politiker Social Media betreiben? Und wie sieht es dann mit der Meinungsfreiheit aus? Ich meine, kann man dann posten, was man möchte, oder wird das von der Partei kontrolliert, oder gibt es gewisse Vorgaben?
Also ich kann nur von mir persönlich sprechen. Es ist jetzt bei uns nicht so, dass das quasi kontrolliert wird von der Partei. Und da ist ganz viel Freiraum für die einzelnen Politiker und Politikerinnen bei den Grünen in Vorarlberg jetzt. Das muss auch nicht jeder machen, das kann jeder für sich entscheiden. Man kriegt Unterstützung, wenn man es machen möchte. Aber es wird jetzt, es gibt keine Zensur. Ja, ich entscheide selber, was ich natürlich schon versuche, wobei das ist auch der Grund, wieso sich manche für eine, also nicht für eine Seite entscheiden, sondern für ein privates Profil, dass ich halt nicht total gegen die Parteilinie kommentiere. Wobei, das mache ich sonst im öffentlichen Leben auch nicht, oder? Und ich wäre auch bei der falschen Partei, wenn ich mich dort nicht dauernd konträr dazu positionieren müsste.
Bei dir ist also klar, du entscheidest selbst, was du postest und wann. Wie ist das dann bei Seiten von Parteien? Wie sehr wird da geplant, was gepostet wird, und wer ist dafür zuständig?
Wie alle quasi Medienarbeit gibt es da auch eine Planung, weil man auch das Jahr strukturieren muss, weil es einfach auch gewisse Tage gibt, also wie den Menschenrechtstag, wo man sagt, da möchte ich was machen. Das wird alles natürlich abgesprochen und auch vorbereitet und unterteilt, weil sonst so hat man nichts parat. Oder? Das muss man genauso vorbereiten wie eine Presseaussendung oder eine Pressekonferenz. Also ich denke mir, das ist ganz sicher der Bereich, wo man versucht, mit Mitarbeitern besser aufzustocken. Es hängt halt immer auch von der Größe von der Partei ab. Ja.
Wie man hört, steckt sehr viel hinter den ganzen Social-Media-Geschichten. Und es gehört einiges mehr dazu, als nur irgendwelche zufälligen Beiträge, die vielleicht gerade passen. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass eine Facebook-Seite, egal von welcher Partei oder auch Einzelperson, immer auf etwas Bestimmtes hinaus wollen. Selten dienen Inhalte rein zur Unterhaltung oder zum Zeitvertreib. Sandra hat vorher schon angesprochen, dass Jugendliche meistens 2-3 Schritte voraus sind im Social-Media-Bereich. Es gibt auch noch mehr Bereiche, in denen wir, meiner Meinung nach, hinterherhinken. Dazu ein Auszug aus dem Science-Magazin. Die Entwicklung der digitalen Medien wird weiter voranschreiten und neue Möglichkeiten, aber auch Risiken für die Demokratie mit sich bringen. Die immer wieder geforderte politische Regulierung ist zweifelsohne wichtig, kann aber den Entwicklungen der digitalen Welt vermutlich nur hinterherlaufen. Zu schnell sind die Prozesse im Netz, zu schwerfällig Gesetzgebung und Administration. Sandra, was denkst du über diese Aussage?
Ja, also das ist auch das Gefühl, wo ich zurzeit habe, dass wir immer hinterherlaufen. Das haben wir jetzt auch erlebt mit diesem Hasssturm auf die neue Ministerin. Dass einfach die Gesetzgebung sich dem immer noch anpassen muss. Speziell Frauen, die im Netz Hass ausgesetzt werden, haben nur wenig Möglichkeiten, sich zu wehren. Ich verweise auch nochmal auf den Fall mit der Sigi Maurer. Und ich denke schon, dass es eines der wichtigsten Dinge sein wird, sich damit auseinanderzusetzen, inwieweit nicht nur der Hass im Netz, sondern diese koordinierten Geschichten, wo quasi nicht Menschen, sondern Bots quasi Mitteilungen machen und versuchen, eine Stimmung zu lenken, wie man dem Herr wird. Und vor allem, wie man das auch erkennt, dass das jetzt eine ganz gelenkte Aktion ist, wo ganz massiv natürlich auch Geld reinfließt. Derzeit hinken wir sicher hinterher und es entwickelt sich jetzt erst gerade ein Bewusstsein dafür.
Das ist das, was mir bei den ganzen Interviews und Gesprächen auch aufgefallen ist, dass langsam viele anfangen zu realisieren, auf was wir da eigentlich zusteuern und begreifen oder, wie du gesagt hast, ein Bewusstsein entwickeln. Für meinen Geschmack kommt das alles recht spät und ich glaube, dass wir da noch viel Aufholbedarf haben, aber was denkst du, wo fehlt es zurzeit noch am meisten?
Also was mir fehlt und was man generell anfangen müsste, ist einfach ein genereller öffentlicher Diskurs, wo auch das Thema Ethik vorkommt. Also es geht ja nicht nur um diese Social-Media-Geschichten und diese Wahlbeeinflussungsmöglichkeiten, es geht um Algorithmus-Geschichten, zum Beispiel beim AMS, der irgendwann darüber entscheidet, wer welche Unterstützung kriegt. Und was da fehlt, ist einfach nur eine ethische Grundsatzdiskussion. Was sollen denn tatsächlich irgendwann die Maschinen entscheiden? Und wie wollen wir das auch, dass es programmiert wird? Also da braucht es genauso Grundregeln im Zusammenleben wie sonst auch. Und das fehlt noch.
Wie jetzt schon mehrfach betont wurde, handelt es sich im Internet um einen weiteren Raum, in dem wir uns aufhalten. Und ich glaube, dass es momentan auch noch zu wenig Gesetze und Regeln gibt, wie wir damit in Zukunft umgehen sollten. In der ersten Folge habe ich mit einem Volksschuldirektor gesprochen und wir haben uns auch über das Thema der Lehrpläne unterhalten. Wie siehst du das? Sind wir da auch hinterher?
Also ich denke, da muss man auch unterscheiden. Die einen forcieren da den Weg, dass man halt quasi die Hardware entsprechend ausstattet, oder dass man also wegkommt von den klassischen Tafeln, dass man halt diese Touchboards auch hat und dass die Kinder ausgestattet werden mit Tablets oder anderen Geschichten. Das ist eine wichtige Unterstützung, vor allem für Kinder, die einen sozialen Hintergrund haben, wo man das nicht alles finanzieren kann. Also ich kenne Kinder, die zum Nachbar gehen müssen, damit sie den Computer nutzen dürfen, wenn sie eine Hausarbeit machen müssen oder ein Referat vorbereiten müssen. Und das andere, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist das Thema Medienkompetenz. Und was man total unterschätzt, das ist so das Thema, was die Kinder jetzt alles, dadurch, dass man ihnen relativ rasch ein Handy in die Hand drückt oder ein iPad mitkriegen. Also wir hinken irgendwann sicher hinterher, weil ich vor kurzem ein Gespräch mit der Volksschullehrerin hatte, die irgendwo auch durch Zufall drauf gekommen ist, was ihre Kinder quasi für gewalttätige Videos auch spielen und die es überhaupt nicht zuordnen können hat, was das für eine Kategorie ist. Also ich glaube, dass da wirklich auch ganz viel Wissen fehlt, auch weil die Entwicklung so rasch ist, oder?
Ja, genau, das ist das, was in der ersten Folge auch stark thematisiert wurde. Viele, besonders Eltern, unterschätzen eben, wie sehr diese Fülle an Medien gerade Kinder beeinflussen können, wenn sie falsch oder zu viel verwendet werden.
Das ist halt das, was die Entwicklungspsychologen sagen, dass es eigentlich fürs Hirn eine totale Überforderung ist in dem Alter, oder? Auf der anderen Seite entwickeln sie natürlich eine brutale Kompetenz. Ein Dreijähriges weiß schon, wie das funktioniert und ist frustriert, wenn es eine Zeitschrift hat, wo man nicht wischen kann. Und auf der anderen Seite, das habe ich auch vor kurzem, wo ich als Abgeordnete an Sexualpädagogik-Workshop mal hineinschnuppern dürfen, hat es mir einfach erschreckt, wenn die gesagt haben, ja, es ist Standard, dass 10-Jährige quasi sich die Pornovideos auf dem Handy hin und her schicken. Und ganz viele Eltern kriegen das gar nicht mit. Und da sind total irgendwo erschütterte Kinder und niemand fängt das auf, oder?
Da wäre es dann natürlich Aufgabe der Eltern zu vermeiden, dass solche Dinge passieren. Oder siehst du das anders? Findest du, die Schule ist eher für die Schulung in Sachen Medienkompetenz verantwortlich oder eher die Eltern selbst? Im ersten Podcast kam heraus, dass auf jeden Fall beides einhergehen muss, aber die Schule niemals die Erziehung durch Eltern ersetzen kann, sondern nur als Ergänzung dienen sollte.
Also ich denke mal, es ist eine gemeinsame Verantwortung, weil schlussendlich muss man immer ans Kind denken, wenn die Eltern das nicht leisten können, dann muss das Kind trotzdem quasi den Anspruch darauf haben, dass es die Unterstützung kriegt, oder? Und dann ist die Schule vielleicht der einzige Ort, wo man das noch ermöglicht. Sonst würde es ja bedeuten, dass man da auch eine Generation von Kindern kompetenzmäßig abhängen, nur weil das Elternhaus das nicht leisten kann.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Doch Kinder werden schon weit vor der Schule mit Medien konfrontiert, ob sie wollen oder nicht. Deshalb glaube ich, dass Eltern sich selbst auf jeden Fall mehr informieren müssen, um sich selbst ausreichend auszukennen. In Sachen Medienkompetenzbildung bin ich klar auf deiner Seite, denn es muss auf jeden Fall mehr in diese Richtung getan werden, vor allem in den Schulen. Sprechen wir noch ein bisschen über die Rolle der Politik in der Digitalisierung generell. Ein Zitat von Welt.de: Netflix zum Beispiel ist groß geworden, weil sich die Politik nicht eingemischt hat. Regulierung ist natürlich ein Stück weit notwendig, aber grundsätzlich sollte sich die Politik zurückhalten und sich darauf beschränken, die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung zu schaffen. Wie denkst du darüber?
Also ich bin der Meinung, dass die Politik sich da schon eher aktiv mitmischen sollte. Und es entwickelt sich ja auch immer mehr, oder Widerstand vor allem gegen die großen Firmen in dem Bereich, wo ich immer mehr, wenn ich vor kurzem von einer Firma in Vorarlberg gehört, wo immer mehr junge Menschen, die in dem Bereich beruflich tätig sind, sagen, zu denen ganz große Firmen will ich gerne mal gehen, weil mir da einfach die ethischen Vorgaben überhaupt nicht passen. Und ich denke mir, das ist ja auch ein Signal, wenn die jungen Menschen eigentlich schon sagen, ich will nicht mehr bei diesen riesen Internetkonzernen angestellt werden.
Das sagt meiner Meinung nach schon viel aus und ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall mehr Regulierung brauchen. Versucht die Politik in Österreich, die Digitalisierung eher zu fördern oder eher zu bremsen?
Ich habe schon die Wahrnehmung, wir machen das im Landtag ja auch, entsprechende Anträge dazu, dass man versucht, die Digitalisierung zu fördern. Aber was meine Wahrnehmung ist, die meisten haben noch gar kein Bild dazu, was Digitalisierung tatsächlich heißt und was Digitalisierung fördern tatsächlich heißt, oder? Das geht meistens in Breitbandausbau und Hardfact-Geschichten und die ganzen Softfacts wie Medienkompetenz und so, das ist nicht so im Bild. Oder auch Security, also man macht sich ja auch wahnsinnig angriffsfähig als Organisation oder als Behörde. Das haben wir vor kurzem wieder erlebt, einem Angriff, glaube ich, aufs Ministerium. Also da fehlt noch ganz viel, was das alles sein könnte. Weil das jetzt einfach aus meiner Sicht eine Generation an Politiker und Politikerinnen ist, die das nicht so selbstverständlich reinwachsen, oder?
Denkst du, es wäre dann sinnvoll, dass man die Digitalisierung vorerst, ich sage mal, stoppt oder bremst und dann Rahmenbedingungen schafft und dann erst damit beginnt, das richtig in Fahrt zu bringen?
Also das wird man nicht schaffen. Das ist einfach ein Zug, der Vollgas im Fahrt ist. Also das wird man ganz sicher nicht schaffen. Man kann sich auch einfach nicht entkoppeln. Also das ist etwas, das wird passieren, ob wir quasi im Zug sitzen oder nicht im Zug sitzen. Das heißt, man muss mit der Situation jetzt einfach umgehen. Und das, was es braucht, ist aber Übersetzungsleistung von Menschen wie von dir jetzt gerade, oder?
Und wie schafft die Politik die Rahmenbedingungen, wenn das Bremsen nicht mehr möglich ist, sozusagen?
Ja, das ist jetzt wieder halt die Frage an die Generation, die das Ganze quasi immer ein bisschen skeptisch beobachtet und von außen beobachtet. Was ich eben möchte, und beziehe mich nochmal auf diese AMS-Algorithmus-Geschichte, weil mit der haben wir intensiver auseinandergesetzt und auch mit Forschern in diesem Bereich gesprochen, ist, dass wir zuerst vielleicht auch noch eine ethische Diskussion führen, bevor wir uns komplett auf künstliche Intelligenz verlassen bei Entscheidungen, die Menschen in ihren Lebensrealitäten einfach sehr, sehr hart treffen können.
Da gibt es sicher noch einige Entscheidungen, die wir noch treffen müssen in Zukunft. Wenn wir zurück zu Social Media gehen, welche Regulierungen hältst du für sinnvoll oder was klappt deiner Meinung nach nicht ausreichend?
Es muss stärker gekoppelt werden, dass quasi die Anbieter sich nicht so vom Thema Hass einfach sagen können, ja, wir sind quasi nur die Plattform, oder? Also das passiert zwar bei uns auf der Plattform, aber das geht uns nichts an. Also das wäre im übertragenen Raum, wenn wir jetzt unten im Café wären, oder? Und jemand herkommt und mich persönlich mit Hass überschüttet und anfängt mit mir quasi in einen extremen Konflikt und Streit zu gehen und der Betreiber, der Pächter steht da und sagt, gebt nichts an. Ich biete ja nur den Raum an, oder? Das würde man, in diesen Räumen würde man das nie so zur Kenntnis nehmen, sondern wir würden uns einmischen. Und die Plattformen, die erlebe ich halt so, dass sie sagen, wir bieten ja nur die Plattform, wir sind aber nicht dafür verantwortlich, was auf unseren Plattformen passiert. Und das finde ich etwas zu billig. Was jetzt halt speziell Facebook wahrnimmt, was ich jetzt halt so mitgekriegt habe mit den Artikeln, was ich gelesen habe, ist, für die ist es einfach ein Riesen-Business, oder? Und sie sagen, aber für die ganzen Konsequenzen sind wir nicht verantwortlich. Und das kann es einfach nicht sein.
Da wären wir eigentlich wieder genau bei dem Thema vorhin. Das Internet ist ein öffentlicher Raum, in dem dieselben Regeln gelten sollten wie in der Öffentlichkeit generell. Mir kommt aber vor, wie du auch gerade angesprochen hast, dass es nicht immer so fair zugeht, wie es eigentlich sollte. Wie wir das in Zukunft lösen wollen, ist schwer zu beantworten, finde ich. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant für mich und ich hoffe, ihr konntet auch ein paar neue Einblicke in die Politik gewinnen. Zum Abschluss noch eine letzte Frage für dich, Sandra. Glaubst du, dass Wahlbetrug über Social Media möglich ist, also wie man es Trump teilweise vorgeworfen hat?
Ja, natürlich ist sowas möglich. Und was mich erschreckt, was ich jetzt schon ein paar Artikel dazu gelesen habe und erste Beispiele schon, dass es zukünftig möglich sein wird, bei einem Video die Tonspur so zu überspulen, dass es auch Experten und Expertinnen nicht mehr nachweisen können. Also da kommt nur so viel auf uns zu und der Laie wird es dann natürlich erst recht nicht differenzieren können.
Das war's für heute mit unserem Podcast. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Mein Name ist Clemens Köpfle. Und das war Influence.
Influence. Influence.